Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jung verwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners, über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama bleibt, eurem Lieblingspodcast zum Thema jung verwitwete Eltern und deren Herausforderungen. Wie ihr gleich feststellen werdet, ist diese Folge ein bisschen anders als die, die ihr bereits von uns gewohnt seid. Caro und ich, wir hatten diese Woche so viele Termine, dass wir einfach keinen gemeinsamen Slot gefunden hatten. Und jetzt habe ich einfach mal das Experiment gewagt und eine Solo-Episode für euch aufgenommen zum Thema Identitätskrise. Weil ich sage das ja immer wieder, also ich habe ja auch im Podcast schon immer wieder davon gesprochen, Identitätsfindung, Identitätskrise, was meine ich denn eigentlich genau damit? Ich habe es auch immer wieder in Fragerunden auf Instagram schon beantwortet, was ich damit meine, aber ich habe da noch viel mehr zu sagen. Deswegen haben wir uns entschieden, eine Podcast-Folge zu aufzunehmen. Jetzt ist Caro heute zwar leider nicht dabei, aber ich versuche auch allein mein Bestes zu geben, um das rüberzubringen. Und bin tatsächlich sehr gespannt auf euer Feedback, weil ich manchmal auch nicht weiß, bin ich jetzt die Einzige, die so denkt und so fühlt? Ich denke mal nicht. Aber ihr könnt mir ja nach der Folge schreiben und eure Erfahrungen dazu mitteilen. Also wie komme ich überhaupt drauf zu denken, ich hätte eine Identitätskrise? Es ist vor 4 Jahren passiert, dass Holger erkrankt ist und vor circa 3,5 Jahren, dass er verstorben ist. Und bei mir ist das Thema einfach, dass ich seitdem ein bisschen lost bin, was meine eigene Persönlichkeit angeht. Wie komme ich da drauf? Natürlich mache ich meine Persönlichkeit nicht 1:1 von Holger abhängig. Habe ich vorher nie, habe ich während der Beziehung nie und habe ich jetzt auch danach nicht gemacht. Die Sache ist nur die, Holger und ich, wir waren insgesamt 13 Jahre zusammen und man wächst ja in der Zeit schon zusammen. Also eine Identität entsteht ja auch irgendwie durch Beziehungen zu anderen. Man hat verschiedene Rollen. Also vorher war ich die Partnerin, später die Ehefrau. Wir waren zusammen auf einer riesengroßen Weltreise, die ein Jahr ging. Da waren wir ja auch so, na, ich nenne es jetzt mal so Partner in Crimes. Wir waren einfach ein Team. Und in dem Team ist es einfach so, dass man im Laufe der Zeit auch noch mehr zusammenwächst. Jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen. Manchmal balanciert man die vielleicht auch aus, ohne es irgendwie bewusst so zu tun, sondern das passiert ganz automatisch, wenn man gemeinsam einen Haushalt hat, wenn man dann irgendwann gemeinsam auch Kinder bekommt. Also wir hatten irgendwo eine Rollenverteilung, ohne über Rollenverteilungen zu sprechen. Wir hatten damals, als es um das Thema ging, wünschen wir uns Kinder, ja, wie werden wir das dann mal organisieren? Wir waren beide immer davon überzeugt, dass wir nicht dieses, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, klassische Modell fahren, dass er in Vollzeit arbeiten geht, ich bei den Kindern bin und oder dann später in Teilzeit gehe. Also das wollten wir beide nie. Wir wollten beide gleich viel für die Kinder da sein und gleich viel arbeiten. Zum Glück hat es ja mit unseren Jobs auch so hingehauen, dass wir auch uns die Elternzeit teilen konnten, die Kinderbetreuung teilen konnten, die Arbeit danach teilen konnten. Also das hat alles gut funktioniert. Aber das war so die, ich sag mal, Voraussetzung dafür, eine gemeinsame Familie zu gründen, war, dass wir 50-50 die Care-Arbeit machen, 50-50 arbeiten. Ironie der Geschichte ist, jetzt mache ich 100-100 und das hat schon auch einiges bei mir ausgelöst. Aber zurück zu den Gedanken, wie komme ich eigentlich darauf, eine Identitätskrise zu haben? Ich bin ja nicht eines Tages aufgewacht und mir gedacht, ich habe jetzt eine Identitätskrise oder sowas, sondern das ist schleichend passiert. Ihr müsst wissen, in der Zeit, wo Holger krank war, er wurde im Februar 2022 diagnostiziert mit Darmkrebs und war dann sofort weg in Krankenhäusern. Bei Operationen, er hat dann Chemos bekommen, andere Behandlungen, er war eigentlich nonstop weg. Das heißt, ich war von heute auf morgen solo, alleinerziehend für einen 4-Jährigen und für einen damals 10 Monate alten Sohn. Natürlich habe ich das nicht sofort bemerkt, aber was schon passiert ist, rückwirkend gesehen ist, dass ab dem Zeitpunkt ich persönlich keine Rolle mehr gespielt habe. Ich bin eigentlich nur noch dafür da gewesen, anderen zu helfen oder für andere da zu sein, für meine Kinder selbstverständlich da zu sein, aber auch natürlich für meinen schwer erkrankten Mann. Ich meine, ich will nicht wissen, was es mit ihm alles gemacht hat, in so eine Situation zu kommen. Er hat sich sein Leben auch anders vorgestellt. Er wusste auch, er ist Familienvater. Ich will nicht wissen, mit wie vielen Gedanken, Vorwürfen, Sorgen er konfrontiert war, aber ich eben auch. Eigentlich war das von heute auf morgen damals so, dass ich dann nur noch quasi für andere da war. Also meine persönlichen Gedanken oder auch Bedürfnisse haben einfach keine Rolle mehr gespielt, weil die mussten hinten anstehen, was ja logisch ist. Und dann ging das jetzt 6 Monate. Ich versuche das einigermaßen kurz zu fassen, weil da ist zu sehr ins Detail zu gehen. Ich will nur sagen, ich habe mir im Rückwirkend sehr viele Gedanken gemacht und die möchte ich jetzt eben mit euch teilen. In diesen 6 Monaten war das eigentlich komplett so, dass ich ich war ja der festen Überzeugung, dass Holger diese Krankheit überstehen kann. Die Chance stand von Anfang an sehr schlecht und trotzdem war ich davon überzeugt. Das heißt, ich habe all meine Kräfte mobilisiert, die ich habe und in Recherche, Gespräche, Alternativmedizin, den normalen Prozess mit Chemo und so weiter sind wir ja gefolgt. Aber ich habe darüber hinaus wirklich versucht, alles in Erfahrung zu bringen, Kontakt aufzunehmen zu Menschen, die dieses Stadium überlebt haben, fragen, welches Protokoll sie gemacht haben, um das zu überstehen. Also ich habe meine ganze Kraft, die ich hatte, darin reingesteckt, Holger auf gut Deutsch den Arsch zu retten. Und das war ja nicht nur ich alleine, als Team mit seiner Schwester, auch Holger selber hat natürlich, also im Endeffekt war jetzt quasi, für alle war jetzt quasi die oberste Priorität, Holger muss diese Krankheit überstehen. Und ich war quasi ständig zwischen Alltag mit den Kindern, Recherchen und To-Dos für Holger, Arbeit hin und her gerissen. Das heißt, die Person Melina, die hat in diesem Fall einfach nicht mehr existiert. Was ich wollte, was ich konnte, was ich für die Bedürfnisse habe, das war hinten angestellt und das war auch okay so. Ne? 6 Monate später ist Holger dann verstorben. Auch da war natürlich dann alles auf, okay, wie geht's jetzt weiter? Dieser ganze bürokratische Kram. Jeder, der in dieser Situation steckt, weiß ja selber, was da alles auf einen zukommt. Formulare, alles rund um die Beerdigung, die wurde mir zum größten Teil abgenommen von seiner Familie, aber trotzdem, sei es Anträge bei der deutschen Rentenversicherung, also alles. Es ist ja ein riesen Berg an To-Dos, die man dann zu tun hat, wenn ein Partner stirbt. Konten auflösen, wir hatten ein gemeinsames Haus, das ganze Thema mit dem Testament. Es waren sehr viele To-Dos, das heißt, da ist erstmal ein riesen Berg, der erledigt werden möchte. Dann gab es im Anschluss im engeren Familienkreis ein paar Reibereien, auf die ich nicht weiter eingehen möchte hier, die aber sehr viel dazu beigetragen haben, mich zu beschäftigen. Man hat ja eh schon die Sorgen um die gemeinsame Zukunft etc. pp. Wie werden es die Kinder verkraften? Ich musste kurz vor Holgers Tod meinem älteren Sohn sagen, dass sein Papa sterben wird. Das sind alles Dinge, die haben mich sehr schwer belastet. Die haben sehr viel Energie gezogen. Als dieses Thema mit der engeren Familie dann, ich will nicht sagen erledigt war, erledigt ist sie bis heute nicht, aber als ich dann akzeptiert habe, dass die Dinge sind, wie sie sind, das hat auch einige Monate gedauert, bis ich das akzeptieren konnte, ist es dann circa 6 Monate nach Holgers Tod passiert, dass mein älterer Sohn plötzlich Trauerwellen hatte. Und das waren keine dezenten Trauerwellen, das waren richtig große Wellen. Also die kamen von heute auf morgen. Er wurde aggressiv. Er wurde auch im Kindergarten aggressiv, nicht Kindern gegenüber, aber eben Dingen gegenüber. Das hatte dann zur Folge, dass der Kindergarten total die Notbremse gezogen hat und gesagt hat, er kann nicht mehr diese Stunden kommen, die er vorher kam. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht diskutieren. Es hatte aber die Konsequenz, dass ich ihn mehr betreuen musste als davor. Das heißt, ich musste in die wenige Zeit, die ich dann noch hatte, ich glaube, ich musste ihn über Monate hinweg, war das, dass ich ihn um 12 Uhr abgeholt habe. Ich glaube, teilweise vor dem Mittagessen. Das heißt, ich hatte vielleicht 3,5 Stunden, um mich um unseren Hund zu kümmern, um zu arbeiten, um den Haushalt zu machen, um weiterhin an irgendwelchen Formularen oder irgendwelche Themen, die einen sonst noch beschäftigen. Das ist ja nicht irgendwie gleich erledigt, sondern was beschäftigt einen ja über Monate. Das musste ich alles in diesem kurzen Zeitfenster schaffen. Ich habe es nicht geschafft. Also dazu kommt die ganze Sorge um das Kind. Was ich sagen will, auch nach Holgers Tod gab es eine Phase, die so intensiv war, dass ich mich nicht um mich gekümmert habe. Das mit meinem Sohn ging sehr lang. Ich meine, seine Trauerwellen sind bis heute, aber man kann das natürlich nicht mehr vergleichen, wie das am Anfang war. Aber als das so langsam abgeflacht ist, stand dann der Hausverkauf an. Ich wollte das gemeinsame Haus verkaufen, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe, dort zu leben. Es war für mich nicht mehr möglich. Jede Ecke in diesem Haus hat mich an Holger erinnert. Er hat so viel selber da drin gemacht. Es war für mich unerträglich. Ich weiß, manche sehen das anders, die wollen ja natürlich absichtlich genau da bleiben, was ich auch total verstehen kann. Für mich war aber sowohl der Ort, in dem wir gewohnt haben, wie auch das Haus, das war für mich nicht mehr möglich. Aber mal selber einen Hausverkauf zu organisieren, wenn man wirklich von Finanzen und von Immobilien keinerlei Ahnung hat, dann musste ich ja auch einen Umzug organisieren, weil natürlich, wenn das Haus verkauft ist, wo ziehen wir denn dann hin? Ich hatte dann das Glück, dass mir relativ schnell über Beziehungen eine neue Bleibe angeboten wurde und die habe ich natürlich auch dankbar angenommen. Das sind wir auch bis heute und ich bin sehr glücklich drüber. Aber ich will nur sagen, dieses ganze Thema Haus verkaufen, Haus ausräumen, Dinge zu sortieren, rauszuschmeißen. Was von Holger möchte ich denn behalten für mich und für die Kids? Was spenden wir? Was schmeißen wir raus? Was nehmen wir mit? Das waren alles so Fragen, die musste ich ja alle alleine klären. Und das hat sich sehr viel angesammelt in 13 Jahren Beziehung und auch viele Dinge von Holger, die er auch von davor hatte. Also das war auch eine super emotionale Phase, weil ich mich ja irgendwo auch von Dingen trennen musste und vor allem von dem Haus. Also es war klar, ich möchte mich trennen von dem Haus und trotzdem fiel es mir schwer. Das war also diese Phase und dann sind wir irgendwann in unserem neuen Zuhause angekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ab dem Zeitpunkt, wo auch die Kisten, da stand noch alles hier voll mit Kisten. Ich sehe mich jetzt gerade um und sehe es noch vor mir. Und trotzdem, ich war so unfassbar glücklich, diesen Schritt getan zu haben. Wir konnten wie einen neuen Abschnitt beginnen. Schule startete, Kindergarten startete. Aber was ich total unterschätzt habe, war, dann kam der Knall. Leidete ich plötzlich von heute auf morgen an einem Nervenzusammenbruch nach dem anderen. Also ich weiß noch, der November 24, das war so krass. Holger war 2 Jahre tot. Ich hatte das Gefühl, irgendwie das erste Mal atmen zu können. Und in dem Moment, wo ich das erste Mal atmen kann, knallt es plötzlich. Also in der Psyche, es war unglaublich. Ich habe das natürlich in der Therapie aufgearbeitet. Eigentlich ist es logisch. Man kann es ein bisschen vergleichen, wie dass man krank wird, wenn man dann Urlaub hat. Weil der Körper das Signal bekommt, jetzt kannst du durchatmen. Und dann kommen Dinge raus und Dinge hoch, für die vorher einfach kein Platz waren. Und da ist es mir das erste Mal aufgefallen, was ist eigentlich mit mir passiert 2 Jahre lang? Oder 2,5 Jahre lang, wenn man von Diagnose aus angeht. Ich habe ja 2,5 Jahre lang, ging es nie um mich. Ich habe mich komplett verloren. Und ich habe damals in den Spiegel geguckt und ich habe mich nicht mehr erkannt. Es war absurd. Ich habe 30 Kilo zugenommen, 30. Ich habe quasi einen halben Menschen zugelegt, ohne es irgendwie zu merken. Natürlich merkt man, dass man an Gewicht zunimmt, ja, aber richtig bewusst war mir das nicht. Ich habe ja nur in Holgers Hoodies gelebt, bis heute übrigens lebe ich in Holgers Pullovern und in irgendwelchen Sportleggings, was anderes kann ich gar nicht mehr anziehen. Das ist mir dann auf einmal so, das wie so Schuppen von den Augen gefallen. Was ist eigentlich gerade passiert? Also was passiert da hier gerade mit meinem Leben? Und nicht nur das Äußerliche. Also wenn ich in den Spiegel geschaut habe, habe ich nicht nur 30 Kilo zugenommen und bin irgendwie 10 Jahre gealtert in 2,5 Jahren. Also es ist wirklich so krass. Sondern ich habe auch so reflektiert, was für ein Mensch ich eigentlich geworden bin. Ich bin so wütend geworden. Ich bin auf alles und jeden so wütend geworden. Also innerhalb kürzester Zeit. Ich habe dann so viel geschimpft, auch im Auto geschimpft. Ich bin so ungeduldig geworden, so impulsiv. Ich habe meine Kinder angebrüllt. Ich habe vorher nie meine Kinder angebrüllt. Und ja, natürlich, jeder hat Verständnis dafür. Und trotzdem belastet einen das selber, weil man sich denkt, das bin doch nicht ich. Durch das Gewicht bin ich kurzatmig geworden. Meine Hormone spielen verrückt. Mein Cortisol-Level ist immer am Anschlag. Das habe ich mehrmals getestet. Natürlich sind meine Blutwerte auch nicht so schick. Wie denn auch, wenn man so viel zunimmt? Unabhängig von der Optik, da kann ich nur drüber hinwegsehen, weil ich mir denke, ja, ist okay, dann wird das wird sich schon wieder einpendeln. Aber was ja auch aus mir wurde, ist ein sehr, sehr ängstlicher Mensch. Das heißt, bei jedem Husten denke ich sofort an Lungenkrebs. Wenn mein Kind blass ist, denke ich an Leukämie. Jede Kleinigkeit, die nicht normal läuft, lässt mich sofort voller Angst und Sorge sein. Und auch wenn ich vielleicht vom Grundtyp vorher schon so war, aber es war niemals so extrem. Und ich hatte mit Holger auch einen Partner an der Seite, so viel zum Thema auch Identität, der das ein bisschen ausbalanciert hat. Holgers Motto war immer, hey, mach dich locker. Warum sich über was Sorgen machen und Gedanken machen, bevor es soweit ist? Und er hat damit auch komplett recht. Was ich mich in meinem Kopf verrückt mache und jetzt noch viel, viel schlimmer, also mal 1000, ja, das wenigste, ein Mini-Prozentsatz davon trifft wirklich ein. Aber das ist ja genau das Nächste. Ich bin so ängstlich. Das heißt, für mich bedeuten 30 Kilo Zunahme nicht nur, dass mir das Spiegelbild nicht gefällt, sondern es ist immer diese unterschwellige Angst, werde das Gewicht bitte los, sonst wirst du krank. Es ist ja schwarz auf weiß, dass du krank wirst. Ich bin jetzt 43, ich werde im Mai 44. Das spricht ja alles, also das ganze Thema mit den Hormonen und dass es auch nicht mehr so leicht ist wie früher, das ist ja auch eher gegen mich. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Was ich sagen will, ist, ich kann mich mit dieser Person nicht identifizieren. Auf der einen Seite bin ich stolz auf mich, was ich alles geschafft habe, natürlich. Auf der anderen Seite bin ich fix und alle, wenn ich in den Spiegel gucke. Nicht nur, weil ich müder und schwerer aussehe als früher und älter, sondern auch, weil ich mir denke, wer bist du denn? Warum machst du das? Warum brüllst du so schnell die Kinder an? Ich habe dafür nur bedingt Verständnis, weil ich mir denke, ich möchte diese Kinder jetzt auch nicht noch schockieren, dass ihre Mutter nicht mehr da ist. Das war das, was mich damals so fertig gemacht hat. oder immer noch fertig macht, die Kinder haben ihren Vater verloren und eigentlich haben sie auch ihre Mutter verloren, weil ich nicht mehr die Person bin, die ich mal war. Und das macht mich fertig. Es ist nicht nur Holger gestorben, auch ich bin gestorben. Ein Teil von mir ist einfach nicht mehr da, der ist mit ihm gegangen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, Identität entsteht ja nicht einfach so, sondern sie entsteht ja auch mit Beziehungen und in Beziehungen. Das heißt, ich war Partnerin, ich war Ehefrau, ich war die Mama, jetzt bin ich Ma-Pa. Ich treffe inzwischen Entscheidungen alleine, ich trage den Alltag alleine, ich habe kein Gegenüber mehr, mit dem ich Dinge besprechen kann, der mit mir gemeinsam Sachen abwiegt über, was ist die passende Schule, wie entscheiden wir dies oder jenes. Ich hätte so oft in den letzten 3,5 Jahren oder 4 Jahren gerne seine Meinung zu Dingen gehört. Holger hat mir damals zu meinem 40. Geburtstag, als er noch am Leben war, hat er mir eine Sitzbank geschenkt. Ich sitze dann da, gehe tief in mich rein und versuche wirklich zu fühlen, was würde Holger jetzt sagen, was würde Holger jetzt tun. Weil was anderes kann ich ja nicht mehr machen. Und natürlich kann ich andere Familienmitglieder fragen. Was denkst du darüber? Was sollte ich mit meinem Sohn so und so und so machen und so? Und die geben mir auch gute Antworten. Aber am Ende des Tages bin ich doch die Einzige, die für ihn verantwortlich ist oder für die beiden. Das macht mir schon zu schaffen, weil das sind noch einige Jahre, bis die volljährig sind und darüber hinaus. Und versteht mich bitte nicht falsch. Wie gesagt, ich habe totalstes Verständnis dafür, dass ich mich verändert habe. Mein ganzes System war ja oder ist ja seit 4 Jahren jetzt im Ausnahmezustand. Ich habe Dauerstress, ich hatte Schlafmangel über so langen Zeitraum. Man darf ja auch nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, als Holger diagnostiziert wurde, war mein Kleiner 10 Monate alt. Ich glaube, das erste Mal durchgeschlafen hat er mit 2,5. In dieser ganzen Zeit ist er alle 2 Stunden nachts aufgewacht. Das heißt, ich war ja unter Dauerschlafmangel. Diese emotionale Überlastung ist bis heute da. Das verändert dich natürlich. Und ich sage das deswegen alles so detailliert heute, weil ich mir vorstellen kann, dass sicherlich es die ein oder andere oder den ein oder anderen gibt, der genau die gleichen Gedanken hat. Was ist denn los mit mir? Ich habe das Gefühl, dass meine Identität wie so ein Puzzle ist. Es besteht aus ganz vielen Teilen. Und viele davon sind vielleicht von Anfang an schon da gewesen. Viel davon haben sich im Laufe der Zeit geformt. Es waren dann irgendwo Puzzleteile plötzlich da, die mir jetzt nicht so gut gefallen. Und ich überlege, ob ich die jetzt durch andere Puzzleteile ersetzen kann. Und es fehlen aber auch einige Puzzleteile und was ich jetzt aus denen mache. Weil es ist schon auch so, und das ist irgendwie das Herausfordernde, aber auf der anderen Seite vielleicht auch die Chance. Und ich bin selber auf dem Weg dorthin. Also diese Episode wird kein Happy End haben im Sinne von, ich habe hier die große Lösung für euch parat, weil ich ja immer noch selber mitten im Prozess bin. Und jetzt ist es einfach so, dass ja Teile, diese Puzzleteile, dass einzelne Teile dieser Identität von uns selber ja auch definiert werden können. Zum einen ist das die mega Herausforderung, weil ich natürlich jetzt auch vor der Frage stehe, ja, wer bin ich denn und wer möchte ich sein? Weiß ich nun nicht. Ich bin am Testen. Ich bin immer noch am Testen. Aber das ist auch eine Chance, sich wirklich mal mit sich selber zu beschäftigen, wenn man denn die Zeit hat, im alleinerziehenden Alltag und der Trauer im Gepäck. Aber im Endeffekt ist es die Chance, sich mit sich selber zu beschäftigen und zu sagen, okay, wenn ich es mir aussuchen könnte, wer würde ich denn gerne sein wollen? Und das ist gar nicht so einfach, weil man sich dann wirklich sehr intensiv mit sich selber beschäftigen muss. Und auch wenn ich noch kein Endergebnis parat habe, hatte ich doch so eine Art Wendepunkt. Und zwar ist das eben passiert jetzt in den letzten 1,5 Jahren. Und dieser Wendepunkt kam, als ich aufgehört habe, mich zu verurteilen. Meine Therapeutin würde jetzt sagen, ich verurteile mich immer noch und ich bin da immer nur zu perfektionistisch, gerade was das angeht, wie sich mein Körper verändert hat. Aber als ich verstanden habe, dass ich nicht kaputt bin, sondern einfach nur dauerhaft überlastet. Und wenn man überlastet ist, wäre es der erste Schritt, zu versuchen, das System aktiv zu beruhigen. Ich kenne ja viele Möglichkeiten, sich zum Beispiel durch verschiedene Art der Atmungen selber zu beruhigen. Und trotzdem unterschätze ich bis heute die Kraft, die das eigentlich hat. Obwohl ich Yoga praktiziere, schon seit vielen Jahren, natürlich manchmal war das mehr und manchmal war das weniger, aber besondere Formen von Yoga, wie zum Beispiel Yin-Yoga, habe ich das Gefühl, lassen mich wirklich tatsächlich runterkommen. Und zwar nachhaltig, nicht nur für den Moment, sondern für mehrere Stunden. Oder, das sind jetzt tatsächlich ein paar Tipps, die ich habe, vielleicht die meisten werden es kennen, aber das sind jetzt einfach von mir erprobte Routinen, die mir im Alltag tatsächlich helfen. Und vielleicht helfen sie euch auch. Ich habe vor vielen Jahren mal gehört den Satz, Emotion kommt von Motion. Also Emotion kommt von Motion. Gefühle kommen durch Bewegung. Und ich war tatsächlich in den letzten Jahren bewegungstechnisch sehr eingeschränkt. Ich habe ein gestörtes Essverhalten entwickelt. Das habe ich auch schon öfter im Podcast erwähnt. Das ist jetzt nichts Neues. Ja, aber ich habe mich auch nicht mehr viel bewegt. Ich gehe mit meinem Hund spazieren jeden Tag. Ich gehe ins Yin-Yoga. Aber so richtig Sport habe ich keinen gemacht. Und das braucht mein Körper natürlich. Er braucht auch, so wie bei jeder Person vermutlich, aber vor allem bei Frauen meines Alters, einen bestimmten Fokus auf die richtige Ernährung. Die ist nun mal nicht mehr so richtig als wie vor 10, 15 oder 20 Jahren, sondern man muss einfach jetzt auf einen Muskelaufbau und auf eine Proteinzufuhr achten. Aber mir fehlt der Fokus dafür. Mir fehlt die Energie, mich darauf zu fokussieren. Emotion kommt von Motion. Und ich habe das Gefühl, dass gerade eine Bewegung in der Früh, bevor der Tag beginnt, unfassbar gut tut. Und da reichen tatsächlich 15 Minuten Yoga, 10 Minuten Yoga, weil ich das Gefühl habe, mein System kommt in Schwung. Für mich ist der Morgen Gold wert. Wenn ich mich in der Früh bewege, also ich stehe sehr früh auf, spätestens um 5 Uhr, ich bewege mich in der Früh. Jetzt inzwischen geht es dann auch schon bald mit dem Tageslicht los. Das ist im Winter ein bisschen schwieriger, aber da habe ich eine Tageslichtlampe, weil es einfach erwiesen ist, dass Tageslicht in der Früh, sei es eine Lampe oder das echte Tageslicht, dich hormonell so unterstützen kann, dass es für den ganzen Tag und vor allem für die darauffolgende Nacht sehr von Vorteil sein kann. Und ein guter Schlaf ist ja die Basis dafür, dass wir den Tag gut machen. Okay, also, ich stehe super früh auf. Ich schaue, dass ich so schnell wie möglich Tageslicht habe, dass ich so früh wie möglich Vogelgezwitscher und Sauerstoff habe, indem ich einfach in dem Fall jetzt die Balkontür aufreiße. Ich mache das Yoga mit offener Balkontür, egal wie kalt es ist. Nach dem Yoga schreibe ich kurz ein paar Sätze auf. Man nennt es ja Journaling. In meinem Fall ist es so ein bisschen wie Müll abladen. All die Dinge, die mich so beschäftigen und mich so belasten, schreibe ich da rein. Also all die Dinge, die ich vorher Holger erzählt hätte, die mich belasten und er gesagt hätte, komm, mach dich locker, die schreibe ich jetzt einfach auf. Weil ich mehrmals schon in anderen Podcasts oder auch gelesen habe, dass das unfassbar helfen soll. Allein die Tatsache, dass man es aufschreibt, ohne eine Lösung zu finden. Nachdem der Aufwand da jetzt sehr gering ist, gebe ich dem Ganzen eine Chance und ich mache das jetzt seit ein paar Wochen und ich habe wirklich das Gefühl, es hilft jetzt schon. Ich trinke viel Wasser, ich verzichte auf Kaffee morgens und erst dann gehe ich eigentlich in meine andere Routine, also ich sage jetzt mal in meinen Alltag rein, starte mit Brotzeitboxen und so weiter und so fort. Ich bin ja jetzt kein Gesundheitspodcast hier und trotzdem habe ich das Gefühl, dass mir das insofern hilft, dass ich wieder klar denken kann und somit mehr Kraft und mehr Stabilität habe, mich mit mir selber und meiner Identität auseinandersetzen zu können. Ich habe also quasi die Basis geschaffen. Was habe ich noch gemacht? Ich gehe jetzt dahin, wo es weh tut. Also, ich habe angefangen, nicht mehr wegzuschauen, weil wegschauen ist sehr, sehr einfach. Und ich vermute, dass das die meisten von uns kennen. Gerade wenn man abends die Kinder dann ins Bett gebracht hat und plötzlich die Einsamkeit kommt, die Stille kommt, dann kommen auch Gedanken auf, die man gar nicht haben möchte, nicht hören möchte, Sorgen, die man nicht haben möchte, nicht hören möchte. Und was macht man dann? Man lenkt sich ab. Also wenn ich jetzt sage von Mann, dann spreche ich über mich, aber vielleicht fühlt sich der ein oder andere da ja auch gehört, gesehen, wie auch immer. Und zwar, indem ich dann eine Serie auf Netflix schaue oder indem ich irgendwie doof durch Instagram scrolle. Beides lenkt mich davon ab, Gedanken zu denken und Gefühle zu fühlen, die ich nicht denken und nicht fühlen möchte. Und so war meine Strategie die ersten 2,5 Jahre. Als ich jetzt angefangen habe, nicht mehr wegzuschauen, sondern mal so richtig reinzugehen, die Gefühle kommen zu lassen, die Gedanken kommen zu lassen. Teilweise kommen die Gefühle durch die Bewegung. Gerade morgens beim Yoga bin ich der Meinung, wird sehr viel gelöst, weil im Anschluss sehr viele Gefühle aufkommen. Es kommen aber auch Gedanken auf, die ich versuche eben durch das Journaling wegzuschreiben. Aber das ist bis heute total außerhalb meiner Komfortzone. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich mache das jetzt seit November 24 und inzwischen fällt es mir total leicht. Nee, immer noch nicht. Es ist immer noch einfacher, den Griff zum Handy zu haben und auf Social Media zu scrollen. Und es ist immer noch einfacher, sich irgendeine Doku anzugucken, als über das eigene Leben und über das eigene Ich nachzudenken. Seit Caro und ich den Podcast machen und ich öffentlich drüber spreche, hat sich bei mir ein bisschen was getan. Denn seit ich mir das viele Feedback von euch anhöre und auch lese auf Instagram, wie sehr unsere Inhalte anderen helfen, da ist auch bei mir was passiert, weil ich jetzt eine Möglichkeit gefunden habe, meinem Schicksal einen Sinn zu geben. Und es ist immer noch außerhalb meiner Komfortzone. Gerade mich auf Instagram zu zeigen. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum ich mich auf Instagram nicht so viel zeige, aber das hat ja genau diesen Hintergrund, dass ich mich mit der Person gerade nicht so identifizieren kann. Dann zeige ich sie auch nicht so gerne. Ich hoffe, das macht irgendwie einen Sinn. Und trotzdem, Ich möchte öffentlich über mein Gewicht sprechen und ich möchte auch über meine Wut sprechen und ich gebe auch öffentlich zu, dass ich meine Kinder angebrüllt habe und ich weiß, dass das falsch ist und ich möchte auch gar nicht so sein. Aber ich möchte auch sagen, es passiert mir. Sollte es euch passiert sein, ihr seid damit nicht alleine. Es ist nur einfach wichtig, sich in jeglicher Hinsicht Unterstützung zu holen, wenn man merkt, dass das so nicht korrekt ist. Ich lerne sehr viel in meiner Therapie. Mein älteres Kind geht zur Therapie. Ich versuche mich durch Bücher, durch die Geschichten anderer, durch den Austausch mit euch, durch den Austausch auch mit Caro. Caro und ich sprechen im Podcast so viel miteinander. Wir haben auch so viele Vorgespräche, dass wir uns auch austauschen. Auch das tut mir gut, zu hören, wie geht's ihr dabei. Das alles hilft. Es gibt inzwischen die Mama-Bleib-Treffen. Auch das tut gut, sich mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen. Okay, wie baue ich mir also die neue Identität aktuell auf? Ich habe verstanden, diese Lücke geht nicht von alleine zu. Diese Puzzleteile kommen nicht von alleine. Und wenn sie von alleine kommen, finde ich sie vielleicht nicht unbedingt gut. Ich kann also jetzt nicht warten, bis ich mich wieder selbst fühle, sondern ich muss anfangen, diese Lücken aktiv zu füllen, diese Puzzleteile aktiv auszuwählen. Und das passiert natürlich nicht in einem großen Schritt und in einem Aha-Moment, sondern das passiert in sehr vielen kleinen Schritten. Zum Beispiel darin, Entscheidungen zu treffen. Kleine Entscheidungen, meine ich. Ich beschäftige mich also morgens mit mir selber. Was brauche ich heute? Was tut mir gut? Was lasse ich bewusst weg? Das klingt jetzt total einfach. Manchmal ist es auch wirklich sehr schwer, weil ich auch das Gefühl habe, mich selber nicht mehr zu fühlen. Ich habe das Gefühl, mich selber nicht zu fühlen. Ich mache es trotzdem immer und immer wieder, weil ich einfach die Hoffnung habe, dass durch diese Wiederholung und diese Routine es erfolgreich wird. Ich baue mir neue Rollen auf. Wer bin ich jetzt? Zum Beispiel sage ich jetzt, ich bin Schwimmerin. Ich bin schon immer sehr gern geschwommen. Ich habe einfach in den letzten Jahren keine Zeit dazu gefunden. Aber Schwimmen ist ein Sport, der mir Kraft gibt und in dem ich das Gewicht nicht spüre. Ich war unglaublich gerne joggen früher. Das kann ich momentan nicht machen. Belastet meine Gelenke. Es funktioniert nicht. Also schwimme ich jetzt. Und am Anfang kam ich mir so doof dabei vor, zu sagen, ich bin jetzt die Schwimmerin. Aber nach wenigen Wochen jetzt macht es was mit mir. Ich habe darüber auch ein Buch gelesen. Eine Autorin, die ich sehr gern mag, Jacqueline Scheiber. Da geht es ums Thema Schwimmen. Und die hat sich am Anfang auch nicht so wohl gefühlt. Und jetzt da ist es ihre Leidenschaft geworden. Und das möchte ich eben auch. Wenn ich schon gezwungen bin, meine Identität neu zu formen, dann möchte ich da auf jeden Fall Dinge mit reinnehmen, Puzzleteile, die mich gesund halten oder wieder gesund werden lassen. Aber ich bin nicht nur jetzt die Schwimmerin, sondern ich habe mir auch vorgenommen, ich bin jetzt auch die, die sich Hilfe holt, wenn es nicht mehr geht. Ich bin jetzt die, die die Dinge nicht immer alleine schafft, aber durchaus probiert, neue Dinge alleine zu schaffen. Und ich bin die, die ihre Geschichte teilt, zum allerersten Mal. Seit Oktober 25 teile ich meine Geschichte. Das habe ich vorher nicht geschafft. Und ich war wirklich nicht bereit dazu. Ich war nicht bereit, diesen Podcast zu machen, aber es war in mir drin. Ich wollte ihn unbedingt machen. Und ich habe da auch nicht aufgegeben. Ich bin da auch sehr stolz drauf. Auch wenn wir es vielleicht noch nicht schaffen, wirklich jede Woche konsequent am Donnerstag in der Früh zu veröffentlichen. Aber wir machen ihn jetzt. Und ich bin glücklich damit, dass wir das starten. Und es ist auch ein neuer Teil meiner Identität. Rauszugehen, mit anderen drüber zu sprechen, über meine Geschichte zu sprechen, nicht nur hier irgendwie einsam vor mich hin zu vegetieren. Und wenn ich jetzt über die Zeit davor reflektiere, muss ich sagen, durch den Tod von Holger bin ich nicht mehr die Alte geworden. Ich habe sehr oft die Person vermisst, die ich vorher war. Weil Melina von vorher war viel leichter, und damit meine ich jetzt ausnahmsweise nicht das Gewicht, sondern meine Sorgen und meine Ängste, viel fröhlicher, viel mutiger, viel optimistischer. Ich bin nicht mehr die Alte geworden. Und das, was ich jetzt sage, klingt vielleicht total konträr, aber auf der einen Seite bin ich instabiler geworden. Ich habe das Gefühl, ich bin instabil. Ich habe ich bin instabiler geworden. Im Sinne von, es reicht nur eine Mini-Kleinigkeit und alles wackelt. Und auf der anderen Seite bin ich viel stärker geworden. Ich habe das Gefühl, Dinge, die für viele Menschen der allergrößte Albtraum zu sein, in diesem Albtraum stecke ich jetzt nun seit 4 Jahren und ich habe es überlebt. Ich bin immer noch da und ich habe immer nur Momente oder immer mehr Momente, in denen ich lache, in denen ich fröhlich sein kann. Natürlich ist eine Grundtraurigkeit immer da und die begleitet mich auch, aber das ist sehr ambivalent. Das kann gleichzeitig da sein und das habe ich inzwischen akzeptiert. Das heißt, ich habe was überlebt, was der größte Albtraum für sehr, sehr viele Menschen ist. Und wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, wenn du 40 bist, wird dein Mann sterben und dich mit 2 kleinen Kindern hinterlassen, ich hätte ihm nicht geglaubt und ich hätte auch gesagt, ich werde das nicht überstehen. Und ich möchte auch nicht sagen, ich habe das nur wegen meinen Kindern überstanden. Ich hatte das mal in einem Post geschrieben und ich wiederhole es sehr gerne, weil dafür stehe ich wirklich. Ich habe meinen Mann sehr, sehr, sehr geliebt. Und deswegen ist die Trauer auch so schlimm bis heute. Aber ich liebe auch mich und ich liebe die Kids. Und selbst wenn die Kids nicht wären, keine Ahnung, wo ich dann wäre. Ich wäre vermutlich nicht in Deutschland, ich würde wahrscheinlich eher abhauen. Und trotzdem wäre ich noch da, weil ich eben auch mich selbst liebe und auch das Leben liebe. Und ich habe es immer noch nicht ganz durchblickt und ich habe immer noch diese großen Fragen, warum ist mir das passiert? Warum ist es meinen Kindern passiert? Warum ist vor allem Holger das passiert? Ich werde darauf niemals eine Antwort bekommen, aber trotzdem, das beschäftigt mich bis heute. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt quasi das alles schon weiß und kann und dass ich diese Phase meines Lebens überstanden hätte. Um das Ganze zu einem Abschluss zu bringen. Wenn du dich gerade auch nicht wiederkennst, wenn du dich vor dir selber erschrickst, wenn du denkst, Gott, was mache ich hier? Wer bin ich denn eigentlich? Was ist denn mit mir passiert? Das heißt nicht, dass du kaputt bist. Dein Leben hat sich so krass verändert und du bist jetzt einfach gerade dabei, dich neu zu sortieren. Und du bist auch nicht mehr die Alte und du wirst auch nicht mehr die Alte. Aber das musst du auch gar nicht sein. Bei mir ist es inzwischen so, ich habe schon ganz oft gesagt und ich sag's nochmal, ich mag diese Version von mir momentan nicht. Ich kann mich mit ihr nicht identifizieren. Es ist aber auch inzwischen so, dass ich mir denke, okay, ich bleibe trotzdem neugierig. Wer kann ich denn noch sein? Was wird denn noch passieren? Also welche Chancen ermöglicht mir dieses Schicksal noch? Ich bin der festen Überzeugung, dass ich auf einem sehr guten Weg bin und dass sich noch ganz tolle Türen öffnen. Ich weiß zwar noch nicht, wohin der Weg geht. Ich merke, wie ich jetzt auf jeden Fall neugierig werde, diese neue Version von mir kennenzulernen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Abschluss, zu sagen, wir sollten einfach neben all dem Ballast, neben all dem Alltag, neben all den Sorgen neugierig bleiben auf das, was noch auf uns zukommt. Ich habe trotz aller Schicksalsschläge, die es in den letzten Jahren in meinem Leben gab, immer noch die Hoffnung, dass es ein gutes Leben wird. Es war vorher schon ein sehr gutes Leben. Wir hatten jetzt ein paar richtig schlechte Jahre. Und Holger wird mir immer fehlen. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es danach wieder sehr, sehr, sehr gut wird. Anders als geplant. Auch ich trauere um meine Zukunft. Aber es wird gut. Und bevor ich jetzt noch zu philosophisch werde, werde ich mich jetzt verabschieden und ich hoffe sehr, dass euch diese Episode was gegeben hat. Auch wenn wir sie ausnahmsweise nicht zu zweit aufgenommen haben, sondern ich alleine, hoffe ich sehr, dass sie euch was gebracht hat. Mich würde es wahnsinnig interessieren, wie ihr zu diesem Thema Identität steht, was für Gedanken ihr dazu habt, was für Sorgen ihr dazu habt, was für Erfahrungen ihr schon gemacht habt. Ich weiß ja auch immer nicht, in welcher Phase ihr euch gerade befindet. Seid ihr frisch verwitwet? Seid ihr schon mehrere Jahre in dem Club, in dem keiner sein möchte? Habt ihr vielleicht sogar schon 10 oder 20 Jahre hinter euch? Und habt euch eine komplett neue Identität damit aufgebaut? Seid diesen Prozess schon weiter als ich? Das würde mich alles sehr interessieren. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr uns da eine Nachricht schreibt, entweder an unseren Mama bleibt Podcast-Account auf Instagram. Ich verlinke euch den gerne in den Shownotes. Oder ihr schreibt mir bei Spotify. Auf jeden Fall würde ich mich riesig freuen, da Feedback von euch zu bekommen. Ist ja auch meine erste richtige Solo-Episode, wenn man so sagen möchte. Ansonsten bewertet gern unseren Podcast, empfehlt ihn weiter, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagen würdet, ja, das würde gut tun, das mal zu hören. Kommentiert ihn. Alles hilft, um den Algorithmus zu pushen, damit noch sehr, sehr viele andere, vielleicht Betroffene, vielleicht Angehörige von diesem Podcast hören. Da würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche, ein tolles Wochenende und ich freue mich, wenn ich nächste Woche wieder zusammen mit Caro am Start bin. Macht es gut, bis dann, ciao.